Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Herzlich willkommen zum P-Day, dem Tag, an dem die Profis immer laufen. Der P-Day, die Profis, ihr RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir werden heute wieder ein volles Programm haben. Wir reden zum Beispiel über etwas, was mich auch selbst überrascht hat. Morgen ist Welt-AIDS-Tag und offensichtlich hat man diese Krankheit, die ja noch vor 20, 30 Jahren alle sehr geschockt hat, ziemlich gut im Griff. Wie genau? Das erfahren wir in einer halben Stunde. Wir reden über Depressionen, ob es stimmt, dass Eltern Depressionen an ihre Kinder weitergeben. Wir reden über die Raumfahrt und fragen, wie kann man die Raumfahrt eigentlich nachhaltiger gestalten? Denn im Weltraum, da liegt mittlerweile so viel Weltraummüll rum, dass es schwer werden könnte, für nachfolgende Generationen immer noch gefahrenfrei ins All zu fliegen, wenn das überhaupt möglich ist. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel ein wirklich spannendes Buch. Im Penguin Verlag erschienen. Randall Munroe hat es geschrieben. Es heißt What If, was wäre wenn? Wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen. Ich sage Ihnen nur eine. Wenn Sie eine zufällige Nummer wählen im Telefon und jemand hebt ab und Sie sagen Gesundheit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige wirklich vorher gerade genießt hat? Ja, diese Fragen werden beantwortet in diesem Buch. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel.
Guten Morgen, Anke.
Guten Morgen.
Hallo. Anke, können wir beim Du bleiben?
Ja.
Ich bin Stefan. Hallo, Anke.
Hallo.
Von wo aus rufst du an?
Aus Magdeburg, aber eigentlich bin ich ja Brandenburgerin.
Aha, okay, gut. Eigentlich bist du Brandenburgerin, rufst aus Magdeburg an. Da hätte ich gesagt, Magdeburg, da habe ich jetzt irgendwas gehört. War da nicht irgendeine Fußballnachricht irgendwie? Der erste FC hat wieder mal...
Ja, er hat leider verloren.
Leider gegen Hertha BSC, das heißt, du bist also auch kein Hertha-Fan.
Nein.
Nein. Okay, Anke. Ja, erstmal herzlichen Dank. Schön, dass du anrufst. Was hat dich nach Magdeburg geführt, wenn ich fragen darf? So ganz rein neugierig.
Vor über 30 Jahren das Studium und dann bin ich der Liebe halber geblieben.
Ah, das finde ich sehr gut. Okay, sehr schön. Anke, was hast du studiert?
Deutsch und Geschichte.
Da ist ja schon eine Weile her. Hast du denn auch als Lehrerin gearbeitet?
Das tue ich immer noch.
Ach, okay. Dann liebe Schüler von Anke, das hier ist Anke, eure Lehrerin, die hier ist und die hoffentlich gleich gewinnen wird. Aber du weißt ja, als erste Anruferin hast du sie immer am schwersten, weil du durch drei Fragen durch musst, bevor es das Buch gibt.
Mhm.
Hier kommt Frage Nummer 1.
Äthiopische Wölfe bestäuben Lilien. Blumen zu bestäuben ist eigentlich die Aufgabe von Schmetterlingen und Bienen. Doch Forschende der Universität Oxford haben nun überraschende Bestäuber gefunden. Äthiopische Wölfe. Denn die Raubtiere naschen gerne den Nektar der sogenannten Fackellilie. Beim Lecken an den Blüten bleiben Pollen an der Schnauze hängen. Und die tragen die Wölfe dann von Pflanze zu Pflanze. Der Nektar gehört übrigens nicht zu ihrer normalen Ernährung, sondern ist nur ein süßer Snack. Manche Raubtiere können also auch Blumen bestäuben.
Ich glaube, dass das stimmt.
Okay, stimmt auch. Das klingt so absurd, das kann sich keiner ausdenken. Ne? Die äthiopischen Wölfe, die schlecken gerne Nektar als süßen Snack. Bis zu 1,5 Stunden streifen die durch die Lilienfelder und naschen von bis zu 30 Blüten. Der sieht übrigens aus, der äthiopische Wolf, wie eine Mischung aus Fuchs und Schakal. Anke, Frage Nummer 2 kommt hier.
Zuverlässiges Erinnern ist eine Frage der Details. Ob beim Sommerurlaub oder dem letzten runden Geburtstag. Unser Langzeitgedächtnis spielt uns häufig einen Streich. Denn es löscht fast all unsere Erinnerungen. Übrig bleiben nur die Highlights. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, haben Forschende aus Dortmund jetzt einen Trick für zuverlässiges Erinnern gefunden. Die Fokussierung auf Details. Das heißt, wer seine Aufmerksamkeit auf kleine Merkmale lenkt, kann sich später besser und genauer an sie erinnern. So bleibt vom Sommerurlaub wirklich jedes Detail in Erinnerung. Vom Frühstücksbuffet bis zur Wassertemperatur im Meer.
Kann das sein?
Also ich glaube nicht, dass man sich an alles genau erinnern kann, aber es wird auf alle Fälle helfen, wenn man diese Technik anwendet.
Ja. Wie beantworten wir das denn jetzt? Wir sagen, zuverlässiges Erinnern ist eine Frage der Details. Weil wenn man sich auf die Details fokussiert, dann bleibt wirklich jedes Detail in Erinnerung, Anke.
Also eigentlich widerspreche ich dem ja mit dem, was ich sage.
Also du sagst, das ist falsch?
In dieser Absolutheit ist es wahrscheinlich falsch. Aber ich fürchte, ich kicke mich jetzt damit raus, weil ich kann ja nicht in den Spielen sitzen.
Also du sagst falsch und falsch ist richtig. Ja, die Fokussierung auf bestimmte Merkmale hilft nicht dabei, sich besser an etwas zu erinnern, haben die Forscher hier herausgefunden. Die Erinnerung ist also nicht genauer. Die Informationen werden nur schneller abgerufen und mit einem größeren Selbstbewusstsein, weil man eine Technik dabei hat. Ne? Hier kommt schon eine wichtige dritte Frage.
Meisen lernen schnell von ihren Artgenossen. Die Vögel schauen voneinander ab und lernen um. Auch wenn das Verhalten der anderen Meisen ihrem eigenen widerspricht. Das zeigt eine neue internationale Studie. Hier haben forschende Meisen in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe hat einen unterschiedlichen Weg gelernt, um an Futter zu kommen. Im Anschluss haben die Forschenden Meisen zwischen den Gruppen ausgetauscht. Und siehe da, die Meisen haben sich schnell an das Verhalten der neuen Gruppe angepasst und umgelernt. Die Studie zeigt also, Meisen lernen von Artgenossen.
Das habe ich irgendwo gelesen.
Ja, was hast du denn gelesen?
Dass die Meisen das auf die beschriebene Art und Weise tun.
Ja, also da würde ich mal sagen, dann hilft Lesen. Also wahrscheinlich, Anke, hast du das auch schon irgendwo auf Radio 1 gehört. Nämlich, du hast wieder recht, das stimmt. Ja, evolutionär betrachtet helfen solche sozialen Lernstrategien besonders, wenn sich der Lebensraum verändert, wie zum Beispiel bei Zugvögeln. Da ist es wichtig, voneinander zu lernen. Herzlichen Glückwunsch, bist gut durchgekommen, tolles Buch gewonnen. What if, was wäre wenn? Wirklich wissenschaftliche Antworten auf absurde hypothetische Fragen von Randall Munroe. Eine dieser Fragen möchte ich gerne noch nennen, weil es so schön ist. Der sagt, rechnet zum Beispiel aus, wie viele Menschen den täglichen Kalorienbedarf eines Tyrannosaurus Rex decken würden, hätten Menschen damals schon gelebt. Ne, solche Sachen. Das ist jetzt deins, es sei denn, ich kann es dir wieder abluchsen mit diesem Angebot.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Ne, also du kannst noch eine Frage nehmen, dann gibt es am Ende bei der richtigen Antwort Abo und Buch oder bei einer falschen Antwort beides verloren. Oder du hörst auf, nimmst das Buch mit nach Hause.
Also dieses Buch klingt so interessant und da ist so viel schön nerdiges Wissen drin.
Ja.
Dass ich es probiere.
Dass du was probierst?
Dass ich es probiere, hier auszusteigen.
Ah, das finde ich gut.
Weil man das dann wirklich herausfordern. Bei Magdeburg hat ja umgeklappt.
Ja, das finde ich gut. Anke, dann sage ich nochmal herzlichen Dank fürs Mitspielen. War schön mit dir, ein schönes Wochenende. Was hast du denn vor? Bist du gerade in Magdeburg oder bist du zu Hause in Brandenburg?
Ich bin in Magdeburg.
Mhm. Und gibt es da einen schönen Weihnachtsmarkt rund um den Dom?
Eher auf dem alten Marktplatz. Es gibt verschiedene Weihnachtsmärkte. Mhm. Aber die werde ich heute oder morgen nicht besuchen.
Weil?
Weil wir heute Besuch bekommen und morgen gehe ich lieber schwimmen.
Das finde ich beides gut, Anke. Schönes Wochenende wünsche ich. Ne? Grüße an den Besuch.
Danke.
Und ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Ja, und schönen ersten Advent auch für euch.
Danke, zurück. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Morgen ist 1. Dezember, morgen ist Welt-AIDS-Tag. Früher hätte man an so einem Tag Kondome verteilt und Aufklärungsbroschüren, wie man sich vor einer HIV-Infektion schützen kann. Jetzt aber lese ich auf der deutschen Webseite zum Welt-AIDS-Tag, Menschen mit HIV können heute leben wie alle anderen. Und alle anderen können sich sogar mit einer Spritze vor einer HIV-Infektion schützen. Da habe ich dann offenbar was verpasst die letzten Jahre und hoffe, dass uns die Ethnologin Dr. Astrid Berner-Rodoreda aufklären kann. Sie forscht nämlich zur öffentlichen Gesundheit am Heidelberg Institute of Global Health. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also, was ist das für ein Medikament, von dem jetzt zum Welt-AIDS-Tag viel die Rede ist und von dem manche sagen, das sei ein Game-Changer, also etwas, was wirklich die Situation ändert? Lenacapavir, was macht das?
Ja,
Lenacapavir ist eine Präventionsspritze, die man zweimal jährlich anwendet. Und Sie haben ja schon gesagt, ne, es gibt andere Präventionsmethoden. Wir kennen alle die Kondome, die sehr effektiv sind, aber die halt nicht immer angewendet werden, weil sie oft als störend empfunden werden, wenn man es einfach vergisst. Es gibt auch Pillen, die man täglich einnehmen kann, die auch effektiv sind in der Verhinderung einer HIV-Infektion. Aber man muss sie eben einnehmen. Ne? Wenn man es dann öfters vergisst, dann wirken sie eben nicht so optimal. Ne? Mhm. Es gibt den Vaginalring für Frauen. Es gibt auch schon eine Spritze, die man alle 2 Monate anwendet. Also wir haben hier schon eine Palette an Präventionsmethoden. Auch die Pillen kann man, also Männer können die auch ereignisbasiert einnehmen. Das heißt kurz vor, kurz nach dem Geschlechtsverkehr. Für Frauen geht es nicht. Die müssen wirklich die Pillen jeden Tag einnehmen, sonst haben sie nicht die Konzentration des Wirkstoffs im Körper. Und die meisten Länder empfehlen bei den Pillen auch die tägliche Einnahme. Mhm. Und ich denke, diese Palette ist wichtig, weil jeder Mensch eben auch ein bisschen anders ist. Leute haben verschiedene Präferenzen. Aber was jetzt wirklich toll war jetzt bei diesen 2 Studien, die wir zu Lenacapavir haben als Präventionsspritze, ist, dass in der ersten Studie mit jungen Frauen hatten wir nicht eine Infektion in dem Studienarm, der die Lenacapavir-Spritze bekommen haben. Das waren also über 5000 Frauen in Uganda, in Südafrika.
Hat also extrem gut gewirkt.
Hat extrem gut gewirkt.
Ist das denn eine Impfung gegen AIDS oder was ist das?
Nein, eine Impfung ist sehr viel komplizierter und da ist man weiterhin dran und es ist auch wichtig, dass wir irgendwann mal die Impfung haben. Das ist jetzt wirklich nur, man schützt sich vor einer Infektion, aber mit nur einem Wirkstoff. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Haken an der Sache. Also wenn man einmal mit Lenacapavir anfängt, dann muss man es wirklich sehr lang nutzen. Das heißt, wenn ich das jetzt nach 6 Monaten oder einem Jahr wieder absetzen möchte, dann braucht dieser Wirkstoff Lenacapavir sehr lange, bis er praktisch nicht mehr im Blut nachweisbar ist. Es braucht nochmal ein ganzes Jahr. Und das heißt praktisch, der baut sich über die Zeit ab, aber wenn ich mich dann wieder Risikosituationen aussetze, dann kann das eben leicht zu Resistenzen führen. Denn dann habe ich noch so einen gewissen Wirkstoff im Blut, ne, und infiziere mich darauf. Ne. Das macht natürlich die weitere Behandlung möglicherweise schwierig. Das heißt, das ist so ein Haken an der Sache. Ne?
Sie forschen zur Weltgesundheit, also Gesundheit für Global. Zugelassen ist diese Spritze bislang in der EU nur zur Behandlung bereits bestehender HIV-Infektionen. Was bringt die denn, wenn ich bereits angesteckt bin?
Also da ist es genau, es ist ein wichtiges Medikament, das eben schon auf dem Markt ist, aber nur für die Behandlung, noch nicht für die Prävention. Da muss es noch zugelassen werden. Ne? Und in der Behandlung gilt es als sogenannte Salvage Therapy. Das heißt, es ist die Rettungstherapie, die dann eingesetzt wird, wenn nichts mehr anderes hilft. Das ist für Leute, die schon lange in Therapie sind, die viele verschiedene Therapieformen schon durchgemacht haben, die viele Resistenzen haben und da ist es dann praktisch das Medikament, oder ja, dass man praktisch diese Spritze, die man dann noch einsetzen kann. Ne? Mhm. Also ein sehr wichtiges Medikament für ja, sehr viel therapierte Menschen. Ne? Und da ist es zum Beispiel in Deutschland, hat die Gilead, die Firma, die das Medikament herstellt, hat es bisher nicht, also keine Zulassung beantragt für die Therapie. Ne?
Also es liegt nicht am Gesundheitsminister, der das nicht zugelassen hat?
Nein, das hat, also weil der Konzern davon ausgeht, dass es eben, es musste nachher praktisch nur mit bestehenden Therapien verglichen werden, um nachher auch den Preis festzulegen für Deutschland. Und da hat man wohl die Angst, dass die Innovation nicht gebührend honoriert wird.
Ne? Wie ist denn der Preis weltweit? Was will denn diese US-Firma Gilead Sciences aus den USA, was wollen die haben für jährlich 2 Spritzen?
Also bisher haben wir nur den Preis für die Therapie, für diese Rettungstherapie. Und da ist der Preis in den USA bei über 40.000 US-Dollar pro Person und Jahr, also für die 2 Spritzen. Der Konzern, also Gilead, hat noch nicht festgelegt, wie viel die Präventionsspritzen kosten werden. Das heißt, da tappen wir noch ein bisschen im Dunkeln, ob das jetzt ähnlich hochpreisig sein wird oder ein bisschen günstiger, das ist bis jetzt noch nicht klar. Aber es ist natürlich klar, dass es für viele Länder schon dann auch ein Kraftakt sein wird, ne? Zu diesem Preis.
Das ist ein Euphemismus.
Zu verfügen.
Ja, Sie forschen ja vor allen Dingen auch mit Frauen in Subsahara-Afrika. Das ist ja dann quasi für afrikanische Länder unbezahlbar, dieses Medikament.
Also ja, da muss man sagen, also die Firma Gilead will schon dafür sorgen, dass Menschen Zugang bekommen zu dieser hocheffektiven Spritze. Und sie haben praktisch freiwillige Lizenzen abgeschlossen mit verschiedenen Firmen und in das Lizenzgebiet 120 Länder eingeschlossen. Es ist praktisch fast ganz Afrika. Es sind auch einige Länder mittleren Einkommens wie Indien, Thailand dabei. Das ist schon mal ein ganz guter Schritt, um eben auch für ärmere Länder diese Prophylaxe zu ermöglichen, diesen Schutz zu ermöglichen. Und man muss sagen, also Pharmakologen haben errechnet, dass die Produktionskosten relativ nieder sind, ne? Also bei 100 Millionen, bei einer Million Nutzer wären die Kosten bei circa 100 US-Dollar pro Person pro Jahr.
Da sieht man mal, was für Gewinne dabei abfließen. Lena Kapavir. So heißt das Mittel, das wird als Gamechanger genannt im Kampf gegen AIDS. Und ich sage herzlichen Dank an die Global Gesundheitsforscherin Dr. Astrid Berner-Rodoreda vom Heidelberg Institute of Global Health, die uns darüber aufgeklärt hat bei den Profis auf Radio 1. Herzlichen Dank dafür und Ihnen ein schönes Wochenende.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Danke.
Wiederhören.
Mikroben. Mikroben sind, wie der Name schon sagt, mikroskopisch kleine Lebewesen. Die sind so klein, dass Sie die mit bloßem Auge nicht sehen können. Mikroben wohnen überall. Ja, unter Ihren Fingernägeln zum Beispiel, auf Türklinken, in Ihrem Darm. Und sogar in Felsgestein. In Südafrika hat ein internationales Forscherteam jetzt lebende Mikroben gefunden, die da womöglich bereits seit 2 Milliarden Jahren hausen. Beteiligt an diesem Fund war auch der Leiter der Arbeitsgruppe Aquatische Geochemie beim Helmholtz-Zentrum Potsdam, dem deutschen Geoforschungszentrum, der Biogeochemiker Dr. Jens Kallmeier. Herr Kallmeier, guten Morgen.
Guten Morgen.
2 Milliarden Jahre ist natürlich eine Ansage. So alt ist die Gesteinsprobe, die Sie aus dem Boden geholt haben. So mal für Anfänger, woher kennen Sie das Alter einer solchen Schicht?
Es gibt Möglichkeiten, Gesteine zu datieren aufgrund von den radioaktiven Substanzen, die sich darin befinden und über die Zerfallsreihen, die bekannt sind. Das heißt, wir können feststellen, wie viel ist vom Mutterisotop noch da und was ist dann zerfallen, wie viele Tochterisotope sind da. Und je nach Alter benutzt man dann verschiedenste Datierungsmöglichkeiten, verschiedene Isotopenmodelle. Und was hier noch dazu kommt, ist, das Gebiet ist halt auch schon sehr großflächig auskartiert. Das heißt, wir können halt auch über die Gesteine und die sind auch schon altersdatiert, halt wiederum relative Bezüge herstellen und damit den Alter dieses Magmakörpers, den wir da untersuchen, auf ungefähr 2 bis 2,2 Milliarden Jahre eingrenzen.
Das war noch eine andere Erde, von der wir da reden, nicht vergleichbar mit unserer heute. Die Probe selbst ist ja so lineal groß, ne, 30 Zentimeter lang und die haben Sie dann unter das Mikroskop gelegt und plötzlich haben Ihnen ein paar Mikroben zugewunken?
Nein, ganz so ist es dann doch nicht. Also wir bohren dort seit ungefähr 8 Monaten bereits. Die Bohrung geht noch weiter. Bohren wir dort einen Kern. Dieser Kern, davon haben wir ein Segment entnommen aus einer Tiefe von etwas um die 20 Meter. Das war ganz am Anfang der Bohrung. Also wir haben im April angefangen damit. Und an dieser Probe, die ist dann auch aufgesägt worden unter kontaminationskontrollierten Bedingungen, weil wir wollen ja nichts von außen einschleppen in die Probe und dann ist eine winzig klein, also ein Stückchen von dieser Probe, wo wir halt eine Kluft gesehen haben, eine Mikrokluft, die ist dann analysiert worden mit verschiedensten Methoden. Darunter haben wir halt also auch mikroskopiert, die wirklich angefärbt, diese Probe. Und damit können wir dann halt also die lebenden Zellen sichtbar machen. Und wir haben ein Verfahren benutzt, die optische Foto-Thermo-Infrarot-Spektroskopie.
Nee, klar, optische Thermo-Infrarot-Spektroskopie. Yeah. Logisch.
Das muss es erstmal aus dem Englischen übersetzen.
Ja. Aber ich meine, woran sieht man, dass da was lebt? Bewegt sich das? Hat das einen Herzschlag oder wie geht das?
Also verschiedenste Methoden. Bei der Spektroskopie ist es so, wir regen halt die Probe in bestimmten Wellenlängen zum Schwingen an und wir wissen halt bestimmte Wellenlängen, die ausgesandt werden, entstehen durch ganz bestimmte chemische Bindungen. Und diese Bindungen können wir wiederum dann entweder Organismen zuordnen, wenn es halt zum Beispiel Bindungen sind, die Stickstoff beinhalten, oder wenn es Verbindungen sind, die Silikat beinhalten, dann wissen wir, das ist Gestein.
Mhm. Also Pille von Raumschiff Enterprise würde sagen, it's life, Jim, but not as we know it. Kann es nicht sein, dass diese Mikroben bei der Entnahme auf die Probe geklettert sind und in Wirklichkeit noch ganz jung sind, Gen Z sozusagen?
Das können wir in dem Falle ausschließen, denn wir haben der Bohrspülung, wenn wir bohren, brauchen wir eine sogenannte Bohrspülung, um den Bohrer zu kühlen und um das ganze rausgebohrte Material aus dem Bohrloch zu fördern. Mhm. Das ist eine furchtbar schmutzige Angelegenheit. Und wir wissen, der Kern wird kontaminiert, aber nicht überall gleichmäßig. Und wir setzen einen sogenannten Tracer zu, eine Substanz, die natürlich so nicht vorkommt und die wir in extrem hoher Empfindlichkeit nachweisen können. Das heißt, wir suchen diese Substanz und da, wo wir sie nicht finden, oder da, wo wir sie nicht mehr finden, weil die Außenseite des Kerns ist immer kontaminiert, das heißt, die sägen wir sowieso grundsätzlich ab. Und wenn wir dann im Inneren schauen, finden wir Bereiche, wo wir diesen Tracer nicht mehr finden können. Mhm. Und dann wissen wir, diese Probe ist nicht kontaminiert.
Okay, überzeugt. Wenn diese Mikroben seit 2 Milliarden Jahren dort leben sollten, wovon haben die sich die ganze Zeit ernährt? Gibt es da eine Pommesbude?
Das ist eigentlich das Spannende daran. Bisher waren die ältesten Gesteine, von denen wir wussten, dass sie Leben unterstützen können, ungefähr 120 bis 160 Millionen Jahre alt. Und das konnten wir jetzt halt also auf ungefähr 2 Milliarden Jahre nach hinten setzen. Das sind Reaktionen, wo in diesen feinsten Klüften minimale Mengen an Wasser sind. Dieses Wasser reagiert mit den Mineralen und setzt dabei Energie frei. Und diese Energie kann dann wiederum von den Mikroben genutzt werden. Sie können die praktisch ernten.
Sind das denn noch dieselben Organismen oder also wie vor 2 Milliarden Jahren oder sind das deren unendlich viele Urgroßenkel?
Also wir wissen nicht, wie lange eine Mikrobe durchhält, ohne sich einmal zu teilen. Weil das Problem ist, eine Mikrobe muss sich ab und zu teilen, um auch Schäden an ihrer DNA zu reparieren und so weiter und so fort. Und wir wissen halt bis heute nicht genau, wie lange kann eine Mikrobe ohne Teilung durchhalten. Das können mehrere tausend Jahre schon sein. Aber es ist sehr schwer vorstellbar, dass es Milliarden von Jahren sind. Also die werden sich schon einige Male geteilt haben. Und inwieweit es dann über diese Milliarden Jahre auch eine Form von Evolution gab, das können wir einfach nicht sagen.
Ich weiß über die Frage, die ich jetzt stelle, wie geht's weiter? Können Sie jetzt 2 Stunden reden? Machen Sie es kurz. Wie geht's weiter?
Es ist so, wir haben das ganze Projekt war von der mikrobiologischen Seite her, wir sind nur ein ganz, ganz kleiner Teil dieses Bohrprojekts, ein ziemliches Risikoprojekt. Wir wussten nicht, ob wir vernünftige Proben gewinnen können. Und nun, da wir die Proben gewonnen haben, wo wir wissen, da ist was drin, kommt jetzt erstmal wieder die Mühe des Antrags schreiben. Jetzt muss es erstmal Gelder beantragen, um Doktoranden einzuwerben oder Postdocs, die dann an diesen Proben auch arbeiten, weil personell kann ich das jetzt nicht nebenher machen. Das ist dafür zu aufwendig.
Also eine Mikrobensiedlung in Felsgestein aus Südafrika, 2 Milliarden Jahre alt, mitgefunden vom Leiter der Arbeitsgruppe Aquatische Geochemie beim Helmholtz-Zentrum Potsdam, dem Deutschen Geoforschungszentrum, vom Biogeochemiker Dr. Jens Kallmeier. Herr Kallmeier, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Schönes Wochenende.
Danke Ihnen auch.
Nachhaltigkeit ist so ein Konzept, das mittlerweile in allen Gesellschaftsbereichen angekommen ist, auch da, wo es besonders teuer wird, in der Raumfahrt. Nächste Woche veranstaltet das Weltraumbüro der Vereinten Nationen, veranstaltet in der deutschen UNO-Stadt Bonn das World Space Forum 2024. Ein großes Thema dabei ist der Weltraummüll. Je mehr davon im All rumfliegt, desto gefährlicher wird die Raumfahrt für the next generation, liebe Trekkies. Wie man den Müll rausholen kann aus dem Orbit, ist in Bonn Thema eines Panels, geleitet vom Astrophysiker Dr. Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Metz, guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Was ist das für Müll im Weltraum? Wie kommt der dahin?
Ja, der Weltraummüll, das sind einfach die Überreste der Raumfahrt, die wir betreiben. Das heißt, wenn Satelliten beispielsweise in den Orbit geschickt werden und ihre Aufgabe erfüllt haben, dann verbleiben sie da. Und das teilweise über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und das ist der Weltraummüll, die übergebliebenen Satelliten und Trümmerteile davon, ebenso von den Raketenoberstufen.
Warum ist das gefährlich für die Raumfahrt?
Na, das ist eben gefährlich, weil sich die Objekte gerade im niedrigen Erdorbit mit sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten bewegen. Da sprechen wir von Geschwindigkeiten in der Größenordnung von 7 Kilometern pro Sekunde. Und wenn dann Trümmerteile einen Satelliten treffen, dann wird dieser Satellit eben beschädigt, kann zerstört werden oder zumindest außer Kraft gesetzt werden.
Ist das nur eine theoretische Gefahr oder passiert das regelmäßig?
Nee, das ist tatsächlich schon passiert, dass Satelliten getroffen wurden. Und gerade von den ganz kleinteiligen Space-Debris-Trümmern, da werden die quasi regelmäßig getroffen. Das führt dann dazu, dass der Satellit zum Beispiel an Leistung verliert, weil der ja seine Energie über Solarpaneele bezieht.
Und irgendwann selber zum Weltraummüll wird. Weiß man denn so ungefähr, wo dieser Müll sich befindet und kann drumherum fliegen auf der nächsten Mission zum Mars?
Ja, es gibt tatsächlich Überwachungssysteme, die das beobachten. Die können aber nur die größeren Trümmerteile beobachten. Also wir sprechen da so von etwa 10 Zentimeter und größer. Da weiß man das. Von den kleinen Trümmern, von den Zentimeter- und Millimeter-Objekten, da kennen wir nur statistische Modelle, aber die können wir auf gar keinen Fall ausmachen.
Wenn man so wie ich schon eine Weile dabei ist, fragt man sich öfter, warum bestimmte Probleme nicht längst gelöst sind. Ich erinnere mich an einen ihrer Vorgänger als kosmischer Müllmann, nämlich den Schweizer Walter Fluri. Der wollte schon vor 30 Jahren eine internationale Regelung des kosmischen Müllsystems erreichen. Gibt es die mittlerweile?
Ja, das stimmt. Das Thema ist schon sehr, sehr lange in der wissenschaftlichen Community als Problem erkannt worden. Was uns fehlt, ist eine verbindliche internationale Regelung. Das gibt es tatsächlich noch nicht. Es gibt Regelungen, die als Richtlinien veröffentlicht sind. Das ist dann so ein bisschen so eine Art Soft Law. Also viele Nationen berufen sich auch darauf. Aber eine international verbindliche Regelung, die fehlt tatsächlich immer noch.
Was also muss man tun gegen den Weltraummüll? Warum ist der kosmische Staubsauger noch nicht erfunden?
Tatsächlich einen kosmischen Staubsauger erfinden, das wäre natürlich eine prima Sache. Es gibt in der Zwischenzeit aber tatsächlich Technologieentwicklungen, um Space Debris, Weltraumschrott, aus dem Orbit zu entfernen. Was man da machen will in Zukunft, sind vor allen Dingen große Satelliten aus dem Orbit entfernen. Denn die großen Satelliten, wenn die getroffen werden, erzeugen sie selbst wieder tausende neue Trümmer, die dann einen Kaskadeneffekt auslösen können. Und den will man in Zukunft eben verhindern. Da sprechen wir nicht von Skalen von Jahren, sondern das sind eben Prozesse, die würden über Jahrzehnte ablaufen. Aber so könnte sich Weltraumschrott in Zukunft eben selbst vervielfältigen.
Man muss kein Fan sein von Elon Musk, der jetzt ganz dicht an der Seite von Donald Trump steht. Aber ist Musks wiederverwendbare Rakete Falcon 9 von SpaceX, ist das ein guter Anfang?
Naja, die Falcon 9, was die ja macht, ist, dass die Unterstufe landet. Die Unterstufe würde sonst ins Meer fallen. Und da gibt es eine Entwicklung, eben jetzt diese wieder zu verwerten. Das hilft uns aber nicht bei dem Problem des Weltraummüll, denn die Unterstufen verschwinden sowieso aus dem Orbit. Also was man benötigt im Orbit, das sind Systeme, dass die Satelliten sich am Ende ihrer Lebensdauer selbst entsorgen können. Das heißt mit Triebwerken oder anderen Maßnahmen, dass die Satelliten aus dem Orbit wieder verschwinden.
Und solange es das nicht gibt, kann man die Satellitenbetreiber verpflichten, die wieder rauszuholen, wenn die defekt sind?
Naja, das Rausholen kann man eben nur, wenn man irgendwie eine gesetzliche Regelung hätte. Und da fehlt uns eben die entsprechende international verbindliche Regelung. Ansonsten, wenn jetzt mal angenommen Deutschland das verpflichtend machen würden, dann besteht eben auch das Risiko, ähnlich wie es in der Schifffahrt ist, dass dann die Satellitenbetreiber einfach woanders hingehen. Also man braucht da schon internationale Einigkeit.
Es gibt also noch viel zu tun zum Thema Weltraummüll. Das Problem immer noch nicht gelöst. Nächste Woche können Sie dazu ein Panel besuchen beim World Space Forum in Bonn. Da wird auch dieser Wissenschaftler dabei sein, der Astrophysiker Dr. Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herr Metz, danke, dass Sie bei uns waren und natürlich ein schönes Wochenende.
Vielen Dank und Ihnen auch ein schönes Wochenende.
Danke. Depressionen können jeden erwischen. Die Zahlen in Deutschland hat fast jeder vierte Mensch unter 70 schon mal die ärztliche Diagnose Depression bekommen. Ist also gar nicht selten. Depressionen sind nicht im klassischen Sinne vererbbar, wie ich lesen konnte. Und trotzdem erkranken Kinder depressiver Eltern öfter an Depressionen als andere. Rausgefunden hat das in einer Metastudie, also bei der Analyse von 63 Einzelstudien, die Psychologin und Psychotherapeutin Professor Dr. Anna Georg vom Universitätsklinikum Heidelberg. Frau Georg, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie viel öfter erkranken denn Kinder depressiver Eltern im Vergleich zu Kindern, deren Eltern gesund sind?
Also Kinder haben genau eine höhere Wahrscheinlichkeit von depressiven Eltern an einer Depression, aber möglicherweise auch an anderen psychischen Erkrankungen letzten Endes zu erkranken. Man spricht da von der Multifinalität, also das ist ein Risikofaktor, die Depression der Eltern. Und es können daraus eine Depression der Kinder entstehen, aber auch andere negative Entwicklungsverläufe sind wahrscheinlicher. Mhm. Genau, und hier sind die Zusammenhänge klein bis mittelgroß. Das heißt, es ist ein Faktor, der quasi eine gewisse Vulnerabilität erzeugt in den Kindern, aber auch nicht in jedem Fall. Und es muss daraus auch nicht immer eine psychische Erkrankung erwachsen.
Also das Risiko ist leicht erhöht, kann man das so sagen?
Leicht bis mittel erhöht.
Mhm. Nun kann das ja viele Ursachen haben. Also wie findet man raus, ob die Vorerkrankung der Eltern dafür tatsächlich die maßgebliche Rolle spielt?
Genau, wie Sie es schon sagen, das sind sehr komplexe Themen, mit denen wir hier zu tun haben. Einmal die Depression, die natürlich oft auch komorbid ist mit anderen psychischen Erkrankungen. Das heißt, mehrere Diagnosen treten zur gleichen Zeit auf. Und dann ist es auch eine Erkrankung, die typischerweise periodisch verläuft. Das heißt, mehrere Episoden im Leben eines Erwachsenen, der ein Kind hat beispielsweise, vorhanden sein können. Und auch auf der kindlichen Seite haben wir natürlich ein sehr komplexes Thema hier. Die Kinder entwickeln sich, sind zu unterschiedlichen, zu einem unterschiedlichen Lebensalter ganz anders auch fähig, dann mit solchen Schwierigkeiten der Eltern möglicherweise umzugehen oder ganz besonders vulnerabel für bestimmte Depressionsmechanismen, sag ich mal, der Transmission. Mhm. Und insofern, genau, ist die Forschung hier auch sehr divers und wir forschen daran seit vielen, fast schon Jahrzehnten, kann man sagen.
Sie haben einen Erklärungsansatz gefunden. Sie haben sich angeschaut, ob depressive Eltern sich weniger in die eigenen Kinder hineinversetzen können, also die Mentalisierungsfähigkeit der Eltern und ob das ein Erklärungsansatz wäre dafür, dass ihre Kinder später krank werden. Was haben Sie daraus gefunden?
Genau, wir haben uns nicht im engeren Sinne die Transmission angeschaut, sondern nur auf diesen einen Aspekt geschaut. Wir wissen, dass das elterliche Mentalisieren, also wie Sie schon sagen, der Fähigkeit von Eltern oder die Kapazität von Eltern, das Verhalten ihres Kindes hinsichtlich mentaler Zustände zu verstehen. Also ein Kind tut etwas, weil es bestimmte Intentionen hat, Wünsche hat, ein Gefühl hat. Und diese Kapazität, wir wissen, dass sie sehr zentral ist für Elternverhalten, was die kindliche Bindung stärkt, aber auch sehr zentral. Also ist auch ein protektiver Faktor, der dem entgegenwirkt, dass Kinder eine emotionale oder Verhaltensproblematik im späteren Leben entwickeln. Mhm. Und aufgrund dieser Bedeutung haben wir uns das im Kontext mit der Depression angeschaut. Unser zentrales Ergebnis hier war über all diese Studien hinweg, wie Sie sagten, wir haben 63 Studien einschließen können mit über 13.000 Eltern, die an diesen Studien teilgenommen haben. Und wir sehen hier, dass es einen kleinen Zusammenhang gibt. Das heißt auch hier wieder, wir haben hier einen Faktor, der mit der Depression möglicherweise eingeschränkt ist. Aber das ist auch in dem Sinne, wir fanden, dass es nicht unbedingt einschlägig ist. Es gibt auch andere Aspekte der Elternschaft, die hier eine Rolle spielen und die sich dann das Risiko der Kinder mit erhöhen können.
Also es könnte auch sein, dass die Kinder nicht depressiver Eltern, die eine schwache Mentalisierungsfähigkeit haben, dass diese Kinder ebenfalls ein höheres Risiko haben für Depressionen.
Das ist auch durch andere Meta-Analysen und viele Studien belegt, dass wir hier auch einen Zusammenhang finden können. Das heißt, das ist einfach ein Faktor elterliches Mentalisieren quasi der Elternschaft und auch die kindliche Entwicklung enorm stärken kann.
Ich weiß, dass Sie gerne weiter an diesem Thema forschen werden, aber wenn der Effekt so insgesamt nur gering ist, da könnten Sie auch sagen, der Versuch war es wert, nächstes Thema. Warum machen Sie weiter?
Vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich nicht der Fall, dass wir das jetzt aufgeben, in Anführungsstrichen. Tatsächlich ist es wir haben hier den Ansatz gewählt, möglichst umfassend auch dieses psychologische Konzept des Mentalisierens abzubilden. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, mit denen man sich das anschauen kann und die auch ganz unterschiedliche Aspekte dieses Konstruktes quasi überhaupt, können Sie sich vorstellen, das ist ein recht komplexes Konstrukt, wenn wir schon die Definition uns allein angucken, ja, die verschiedenen Aspekte davon erhellen. Und wir sahen hier bei der genaueren Analyse dieser einzelnen Aspekte, dass wir auf jeden Fall bei einem Faktor, und zwar der wirklich bedeutenden Schwierigkeit der Eltern, sich wirklich in das Kind hineinzuversetzen, schon eher einen mittelgroßen Zusammenhang haben. Das heißt, hier können wir stärker einsteigen, sag ich mal, und das ist auch der Plan für die zukünftige Forschung, hier dann sich das genauer noch anzuschauen, auch wirklich bei psychisch erkrankten Eltern. Ne, ist auch wichtig, nochmal zu wissen, die Ergebnisse. Wir haben tatsächlich viele Studien auch darin gehabt, die nicht psychisch diagnostizierte, sag ich mal, Depressionen betrachtet haben, sondern in anderen Populationen Depressivität von Eltern betrachtet haben. Also genau, diese beiden Aspekte möchten wir nochmal zusammenbringen.
Und ich formuliere es einfach mal vorsichtig. Eltern können ihre Depressionen an die Kinder weitergeben. Das steht so auch in einer Metastudie von Anna Georg vom Universitätsklinikum Heidelberg, Psychotherapeutin, Psychologin, Professor Dr. Anna Georg. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Die Stadt Cottbus, ja, hallo liebe Cottbusser, ist gerade 800 Jahre alt geworden. Brandenburg an der Havel ist ein paar Jahre älter. Die Stadt Köln, also das heutige Neukölln, wenn man so will, ist ein paar Jahre jünger. Städte zu gründen war im 13. Jahrhundert total angesagt. Viele deutsche Städte werden ab dem Jahr 1200 erstmals als Stadt urkundlich erwähnt. Warum gab es bereits lange vor Eröffnung des Berghains einen Städteboom? Das können Sie nachlesen im neuen Sachbuch des Mittelalterarchäologen Professor Dr. Matthias Wemhoff. Er ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Herr Wemhoff, guten Tag, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, schönen guten Tag, Herr Kowski.
Es ist ja nicht so, dass ab 1200 überall neue Städte gebaut worden sind, oder? Da wurden vor allem Stadtrechte vergeben an bestehende Siedlungen, oder?
Nee, tatsächlich entsteht die Städtelandschaft, so wie wir sie heute kennen, in dieser Zeit um 1200, so zwischen 1150 und 1250. Vorher gab es im gesamten damaligen Großen Reich 200 Städte, danach gibt es 1000 mehr. Mhm. Also die meisten fangen wirklich erst in der Zeit an. Und es gibt wenige ältere aus römischen Wurzeln oder aus karolingisch-ottonischen Wurzeln. Aber der Boom, der setzt in dieser Epoche ein.
Wer hat denn das Stadtrecht vergeben und was hatte die Stadt davon?
Ja, eigentlich ist es ein königliches Privileg. Also der König muss jemandem erlauben, eine Stadt zu gründen. Aber im 12. Jahrhundert löst man sich so langsam davon. Berthold von Zähringen ist der Erste, der eine Stadt richtig dann gründet, quasi aus eigenem Recht. In Freiburg, im Breisgau passiert das. Und relativ bald ist das Ganze das Interesse der Landesherren, dass sie Städte bekommen. Denn ohne Städte können sie eigentlich von der großen Entwicklung der Zeit nicht profitieren. Die Warum? Stadt ist die angesagte Form. Ja, es ist ein wirklicher Boom, sozusagen an Bevölkerung. Es sind viel mehr Menschen da als vorher. Zum Zweiten an Handel. Es kommt der große internationale Handel so richtig in Schwung. Kaufleute sind überall da, die diese Städte auch versorgen können, die aber auch eine Bühne dafür brauchen, die Marktplätze brauchen. Und wenn man da als Landesherr ein bisschen von profitieren wollte und nicht all diese Entwicklungen an sich vorbeilaufen lassen ließ, dann brauchte man Städte.
Es ist ja heute immer noch so, dass nicht jede Siedlung, nicht jedes Dorf sich Stadt nennen darf. Dieses Stadtrecht, hatte das irgendwelche Auswirkungen auf die Bürger, die da drin lebten?
Ja, absolut. Also das Stadtrecht, das dann in dieser Zeit auch gerade erst entsteht, das gibt es so vorher gar nicht. Also das ist wirklich was ganz Besonderes, wenn wir an das Magdeburger Recht denken, was dann ganz weit in den Osten ging, oder an das Recht aus Lübeck, was sich im Hanseraum verbreitete. Dann sind das Rechtsetzungen, die den Bürgern erlauben, über ihre eigenen Anliegen auch selber zu entscheiden. Also der Rat kann Recht setzen. Es gibt ein vergleichbares Recht in großen städtischen Zusammenhängen, Zusammenschlüssen. Und das ist eine Basis, die man auch heute noch braucht. Also Handel kann eigentlich nur getrieben werden, wenn es eine verlässliche Rechtsbasis gibt. Und insofern nehmen die Bürger das selber in die Hand.
Warum war das gerade in dieser Zeit? Warum gerade ab 1200?
Ja, da kommt ganz viel zusammen. Also das ist wirklich eine Boomzeit. Einmal ist es damals ziemlich warm. Man kann sagen, fast so wie heute, das mittelalterliche Wärmeoptimum. Das führt dazu, dass Weinbau bis in Ostpreußen möglich gewesen ist. Und also die Erträge aus der Landwirtschaft enorm wachsen, die Bevölkerung wächst und dadurch natürlich auch mehr Handel, mehr Umsatz, mehr Gewinn da ist. Man muss sich das mal vorstellen. In dieser Zeit entstehen die Kathedralen. In dieser Zeit werden am laufenden Band größte Investitionen getätigt. Da können wir uns heute mal ein Beispiel dran nehmen. Und da sieht man, wie viel im Umlauf war und was möglich gewesen ist. Dazu kommt Entwicklung in Technik, in Wissenschaft, Innovationen, Entstehung der Universitäten. Also das ist wirklich eine uns prägende Zeit.
Nun würde ich ja die Geschichte des Städtebooms ab 1200 klar bei den Historikern vermuten. Sie sind aber Archäologe. Wo suchen Sie denn am liebsten nach Hinweisen darauf, wie man, sagen wir mal, in Berlin-Köln früher so gelebt hat?
Ja, ohne den Kollegen Historikern zu nahe zu treten, würde ich sagen, richtige Erkenntnisse für diese Entstehungsgeschichte können nur wir Archäologen bringen. Denn zum Beispiel in Berlin ist die erste Urkunde von 1237 überliefert, wo ein Propst Simeon aus Köln genannt wird. Wir sind aber inzwischen in Zeiträumen bei 1160, 1170 mit den ältesten archäologischen Hinterlassenschaften und Zeugnissen. Und wir können daher ziemlich genau sagen, in welchen Stufen sich Berlin und Köln entwickelte. Jahrzehnte, bevor das erste Mal eine Schriftquelle kommt.
Ich habe gehört, am liebsten graben Sie da, wo es nicht gut riecht.
Also Archäologen generell sind geradezu scharf auf Kloaken. Also das sind die Gruben unter den Toiletten, aber in die wurde auch alles mögliche andere hineingeschmissen. Und ja, das sind für uns tatsächliche Fundgruben und deren Aussagekraft hat sich in den letzten Jahren nochmal geradezu potenziert.
Warum?
Das liegt vor allen Dingen an den modernen naturwissenschaftlichen Methoden. Also zum Beispiel in Lübeck gibt es ganz tolle Auswertungen jetzt der DNA von Pflanzen, die in den Kloaken gefunden worden sind oder deren Reste da reingekommen sind. Und da sieht man, also die hatten eine exotische Gewürzwelt, von der wir heute nur manchmal träumen. Also alles, was interessant ist, war damals auch im Gebrauch, wurde gegessen und wurde dann auch ausgeschieden.
Alles, was wir heute an schlechten Seiten, an negativen Aspekten des Lebens in Städten sehen, hat sich das damals auch schon entwickelt?
Ich glaube nicht in dieser Art und Weise. Also man muss sich gerade diese Zeit um 1200 schon relativ geordnet vorstellen. Es gibt auch strenge Bauvorschriften, die Grundstücke sind ordentlich vermessen und so. Es ist keineswegs das finstere, dreckige, schlammige Mittelalter. Sieht vieles anders aus. Und ich glaube, in einigen waren uns diese mittelalterlichen Städte auch voraus, zum Beispiel was bürgerlichen Zusammenhalt anging. Die Bürgerinnen und Bürger waren organisiert, sie waren in den Pfarrgemeinden tätig, sie waren in der Bürgergemeinschaft, sie waren in Zünften, in Gilden, sie hatten eigene Elemente der Sozialfürsorge. Also einiges ist dabei, von dem wir wieder etwas lernen können.
Unsere Megacities heute weltweit, die sind natürlich mit den Städtchen des Mittelalters nicht zu vergleichen. Heute leben weltweit erstmals mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Was glauben Sie, lernt die Menschheit aus den Fehlern der Vergangenheit für den Städtebau der Zukunft?
Ich bin mir nicht so sicher, dass das wirklich gelingt. Also die Stadt des Mittelalters, und das wird in unserem Buch deutlich, was ich mit Gisela Greichen zusammengeschrieben habe, das ist ein sehr komplexes Gebilde, genau austariert zwischen öffentlichen Flächen, gemeinschaftlichen Gebäuden und dem Privatbesitz. Und heute hat man den Eindruck, in diesen Megacities ist es einfach ein ungebändigtes Wachstum, ohne dass diese Ansprüche an eine Stadt auch immer berücksichtigt werden. Ich glaube, da muss der Städtebau darauf reagieren und auch wieder detaillierter werden.
Also, wenn Sie jetzt das Buch suchen, das heißt Gründerzeit 1200, wie das Mittelalter unsere Städte erfand, geschrieben haben es die Journalistin Gisela Greichen und Professor Dr. Matthias Wemhoff, der Berliner Landesarchäologe. Herr Wemhoff, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Radio 1. Nur für Erwachsene.